Mossad-Radio-Updates. Was gibt's? Wir sind jetzt im Juni 2013. Wir sind heute René Hofmann und Christian Pointner.
Hallo.
Das letzte Mal, wo wir gemeinsam im Studio waren, haben wir uns länger über die Funkmodule und die Kommunikation zwischen Boden und Satelliten eben unterhalten. Und heute werden wir uns zumindest ein klein wenig mit dem Energiesystem des Satelliten beschäftigen. Vielleicht sollte man aber irgendwie, bevor wir mit dem aktuellen Stand, was den Mossad anbelangt, selber kurz nochmal rekapitulieren, was so die Herausforderungen sind, was man alles so lösen muss eigentlich.
Ja, also das Energiesystem werden wir heute behandeln, weil wir in letzter Zeit daran wieder ein bisschen was weitergemacht haben. Wir haben jetzt zum ersten Mal das komplette Energiesystem als Prototyp aufgebaut, von den Solarzellen bis hin zu den Akkus und auch den Verbrauchern. Sind da leider noch nicht so weit, wie wir gerne sein würden. Da gibt es noch ein paar kleine Probleme, wo das noch ein bisschen instabil ist zum Teil. Das müssen wir noch lösen. Aber damit man ungefähr mal versteht, von was wir da jetzt heute reden, möchte ich noch mal so rekapitulieren, aus was das Energiesystem von Mossad eigentlich besteht. Es ist, wie gesagt, das Energiesystem ist für uns eine der wichtigsten Sachen, weil es eben die Stromversorgung für all unsere Komponenten ist. Und ohne Strom kann der Satellit nicht viel machen, er kann nicht funken, er kann keine Fotos machen, sonst nichts machen. Er fliegt eigentlich nur draußen rum, ist also ein relativ langweiliges Ding. Deshalb ist natürlich die Energieversorgung sehr, sehr essentiell. Und das Schwierige dabei ist, dass man einerseits sehr Energie haushalten müssen, also sehr wenig Strom brauchen dürfen, weil wir nicht viel Energie speichern können. Und zum anderen allerdings Energie sparen nur mit sehr kleinen Komponenten und sehr Komponenten, die leicht instabil werden, möglich ist. Also wenn man das zum Beispiel bei einem heutigen Handy so denkt, wie das gemacht wird, dass die heute viel länger halten als früher. Es ist einfach nur, dass zum Beispiel die Strukturgrößen in den Chips viel, viel kleiner geworden sind, dass die Leckströme, die in den Transistoren drinnen, die in diesen Chips drinnen sind, die millionenfach in diesen Chips verbaut sind, einfach minimalisiert werden. Da kann man nur die Strukturgröße verkleinern, und das ist einfach für uns ein bisschen ein Problem mit Satelliten, weil je kleiner die Strukturgröße, umso anfälliger gegen Strahlung ist man, zumindest was gewisse Strahlung betrifft. Andere Strahlung wiederum ist es wieder Vorteil von einer kleineren Strukturgröße. Wir sind aber nicht so weit draußen, also ist die Strahlung für uns nicht ganz so schlimm, deshalb können wir uns ein bisschen noch relativ klein sein im Vergleich zu anderen Satelliten. Dennoch ist es relativ schwierig, einfach die große Energie können wir nicht speichern, weil wir auch nicht besonders groß sind. Also wir verwenden eh schon Lithium-Ionen-Akkus, das ist eh schon ziemlich das Beste, was man irgendwie momentan so kriegt von der Energiedichte, sprich von wie viel Volumen, Batterievolumen wir brauchen im Satelliten, um eine gewisse elektrische Energie zu speichern, und auch wie viel Masse man braucht. Gerade bei der Masse pro Energieeinheit sind Lithium-Ionen-Akkus eigentlich sehr gut. Und das Problem von Lithium-Ionen-Akkus ist natürlich, seine Welt auch nicht so gut getestet. Das ist momentan das, was irgendwie überall in jedem Handy und so drinnen ist. Und auch in den großen Akkus für Autos, für die elektrischen Autos, sind Lithium-Ionen-Akkus drinnen. Die Technologie ist relativ neu und noch nicht so weit getestet. Und sie neigen ein bisschen zur Instabilität und ein bisschen sind nicht ganz unbedacht zu bedienen. Also man kann, wenn man die falsch bedient, können die abbrennen oder gar explodieren. Das heißt, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und natürlich ist es immer so, je höher die Energiedichte von einem kleinen Ding ist, umso gefährlicher ist das. Also man kann zum Beispiel davon ausgehen, dass der Akku eines Notebooks ungefähr die Energiedichte von einer Handgranate hat. Und natürlich, wenn diese Energie aus irgendeinem Grund freigesetzt wird, kann das natürlich durchaus einiges verursachen.
Ja. Wow, aber wenn du vorhin von instabil gesprochen, da meinst du aber nicht die Art von Instabilität.
Meine ich jetzt nicht wirklich instabil im Sinne der Stromflussinstabil. Also es ist einfach, damit wir den Strom sparen können, müssen wir die Leckströme möglichst klein halten. Sprich, wir müssen bei allen Arbeitspunkteinstellungen, die wir machen, und jeder Chip, der irgendwie dazwischen hängt und ein bisschen Strom braucht, um das zu tun, was er tun soll, müssen wir das möglichst klein halten, und dadurch sind natürlich äußere Störeinflüsse eben besonders stark. Also wenn jetzt irgendwie der Strom, der das Ding irgendwie steuert, ganz klein ist, ist natürlich auch eine kleine Störung bereits, was viel ausmacht. Und da ist man ein bisschen so im Pendeln zwischen einem möglichst stabilen Betrieb, in dem man einfach diese ganzen Regelkreise möglichst stabil macht, indem man die Leckströme einfach größer macht und einfach mehr Querströme fließen lässt, was aber für eine Energieeffizienz natürlich nicht gut ist. Und da muss man ein bisschen herumdoktern, ein bisschen rumspielen, wie kann man das stabilisieren. Also wir sind da momentan noch ein bisschen zu sehr auf der Energiesparschiene unterwegs, also derzeit können wir kaum mit einem Messgerät wohin fahren, ohne das Verhalten von dem System bereits komplett zu verändern. Wow. Das ist nicht ganz ideal. Ja? Also ja. Da müssen wir noch ein bisschen Schrauben dran, dass das besser wird.
Und wie, also man baut quasi Systeme, die ein bisschen toleranter sind zu diesen Leckströmen und Querströmen.
Naja, man kann sich das aussuchen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass die Unterspannungsabschaltung der Akkus, also die Akkus, eine der Fälle, in denen so ein Lithium-Ionen-Akku nämlich ziemlich gefährlich werden könnte, ist, wenn man tief entlädt, sprich zu stark belastet, und wenn er eigentlich schon leer ist, immer noch weiter belastet. Das heißt, man muss dann bei einer gewissen Spannungslevel ungefähr, normalerweise haben die Zellen ca. 3,7 Volt, wenn die Spannung, sollte man nicht wesentlich unter 3 Volt fallen lassen, bevor man abschaltet. Und diese Abschaltung machen wir mit einem einfachen Spannungsteiler, also einem Potentiometer. Das hat derzeit 1 Megaohm. Da fließt dann bei 3 Volt 3 Mikroampere. Und der Spannungslevel an dem Potentiometer wird dann von einem Chip überwacht, und der schaltet eben die Batterie vom Energiesystem weg, wenn die Spannung unterschritten wird. Und zwar aber nur für die Entladerichtung. Laden kann man den Akku weiterhin in den Zustand, aber entladen kann man nicht mehr. Das Problem ist, dass sobald wir nur mit einem Messgerät hinfahren und versuchen zu messen, auf welcher Spannungslevel das der gerade ist, und diesen Potentiometerwert, also das Potentiometer einzustellen, um den richtigen Threshold-Spannung zu erwischen, dann verändern wir das bereits, und dann können wir das schon einmal messen. Und das nächste Problem ist, dass eben durch dieses Potentiometer und die wenigen Leckströme da drinnen einfach Störung von außen, wie zum Beispiel den 50-Hertz-Brumm, den man überall drauf hat, also durch das Energiesystem, das ja, also Energiesystem jetzt im Globalen gesehen, also die elektrischen Netze, die wir draußen haben, die Energienetze, die streuen überall rein. Die sind ja bekanntlich auf 50 Hertz, und diese 50 Hertz sieht man überall. Also jeder Messung, die man irgendwie mit einem Oszilloskop oder so macht, ganz egal wo man misst, man wird immer irgendwo ein bisschen was 50 Hertz Brumm sehen. Und das hat man dann drinnen, und natürlich problematisch ist es, wenn das dann mit 50 Hertz zu schwingen beginnt. Also instabil wird, heißt im Endeffekt, dass irgendwo Schwingen anfängt. Also dass in dem Fall wird sich der Akku quasi immer ein aus, und das dann irgendwie 50 Mal pro Sekunde oder noch schlimmer bei einer höheren Frequenz irgendwo vielleicht 1000 Mal die Sekunde. Und das ist natürlich nicht gut für den Akku und gar nichts. Und diese Instabilitäten muss man rauskriegen.
Und wie macht man das?
Naja, indem man die Leckströme ein bisschen höher tut oder die Empfindlichkeit runter tut oder indem man vielleicht das Platinenlayout verändert. Also wir haben das Platinenlayout, was wir jetzt gemacht haben, ist einmal ein bisschen größer, damit man leichter rankommt, um irgendwas nachzumessen und zu überprüfen. Man könnte aber die Einstörungen auch minimieren, indem man eben die ganzen Sachen viel enger zueinander bringt. Und man kann sich jede Leitung, die auf der Platine drauf ist, kann man sich vorstellen wie eine kleine Antenne. Und die Antenne ist dann für gewisse Frequenzen besonders gut, je nachdem wie lang sie ist. Und genau diese Frequenzen hat man dann im Nahfall auch drauf. Und wenn man das natürlich möglichst klein macht, ist erstens die Frequenz, auf der das schwingt, sehr hoch. Das kann man dann mit ganz kleinen Kapazitäten bereits filtern. Oder sie ist überhaupt zu wenig energiereich, dass es nicht wirklich ein Problem ist.
Wow, super. Und wofür? Also das ist dann der Stromkreis, die Stromversorgung, die Energieversorgung für alle Geräte, die auf dem Moorsat angebracht sind.
Richtig, ja. Also im Endeffekt schaut es so aus, wir haben außen am Satelliten eine ganze Reihe von Solarzellen montiert. Die Solarzellen sind zu je drei, also sind immer vier solche Solarzellenstreifen, sind zu einem Ladekreis zusammengefasst. Das sind dann drei Ladekreise, und jeder Ladekreis lädt einen Batteriekreis. Es gibt auch drei Batteriekreise. Wir haben aber auch die Möglichkeit, dass jede Batterie von jedem Ladekreis geladen werden kann. Allerdings nicht ganz so effizient, aber sollte ein Ladekreis komplett ausfallen, kann man eben die andere Batterie damit auch laden. Und dann, sobald das halt in der Batterie angekommen ist, kann man das halt dort zusammensammeln und verwenden, um zu funken oder andere Dinge zu tun. Also wir brauchen die Batterien auf alle Fälle, weil einerseits wir im Erdschatten natürlich keine Sonnenenergie haben und deshalb auch keinen Strom hätten. Zum anderen können wir den Strom, der aus den Solarzellen ist, der ist so gering, dass wir damit nie senden können würden. Also wir können jetzt genug Strom aus den Solarzellen ziehen, um jemals funken zu können. Mhm. Wir könnten zwar empfangen, aber nicht senden. Und deshalb brauchen wir eben die Batterien, um 20 Minuten lang die Solarzellen, die Batterien aufladen zu lassen, und dann können wir für 10 Sekunden senden oder so.
Okay.
Größenordnungsmäßig. Okay.
Und unser Beacon, also die Barke, die Telemetriebarke, die wird auch daraus Strom versorgt? Oder ist
der gesamte Satellit wird aus diesen drei Akkus Strom versorgt. Mhm. Also es gibt noch einen kleineren Teil vom Satelliten, das sogenannte Housekeeping. Das sind nur ganz Low-Level-Komponenten, die den Satelliten grundsätzlich ganz überwachen, Temperatur, Spannungswerte und so weiter. die können auch direkt aus den Solarzellen versorgt werden. Jedes andere Gerät muss irgendwie über die Akkus versorgt werden. Das heißt, sollten aus irgendeinem Grund alle drei Akkukreise komplett ausfallen, dann können wir nur mal ganz minimal arbeiten. Wir können theoretisch noch DTMF-Töne empfangen, aber nicht wirklich was damit tun. Genauso wenig könnte man irgendein Foto oder sonst was machen. Deshalb da fehlt uns dann die Energie. Was wir aber machen können, ist eben, das sollte eben alle drei Akkukreise weg sein, haben wir noch einen Teil. Zum einen haben wir mal die RTC, also die Realtime-Clock, die Uhr, die am Satelliten immer ist. Die braucht, um nur die Uhrzeit zu behalten, braucht sie ungefähr 200 Nanoampere. Das ist sehr, sehr wenig. Da kann sie mit einem Goldcup wirklich monatelang laufen. Das heißt, die wird immer durchlaufen. Das ist relativ wichtig, sollten wir nach einem kompletten Blackout wieder aufwachen, wissen wir, wir sind nicht bei Null, sondern wir sind irgendwie in 3 Tagen nach Projektstart oder so weiter. Das heißt, der Satellit weiß, er ist schon eigentlich 3 Tage im All und braucht nicht irgendwie mit der ursprünglichen Initialisierung nochmal beginnen, sondern braucht nicht von Null anfangen. Zum anderen kann es eben sein, dass ein defekter Batteriekreis die anderen Kreise auch mit Leidenschaft zieht und darauf müssen wir irgendwie reagieren können. Und deshalb gibt es eben diese Beschaltung, die eben aus allen Batteriekreisen und den Solarströmen gemeinsam immer die höchste Spannung auswählt und dann weiterläuft und dann zumindest einmal alle Akkukreise zum Beispiel abtrennt und dann hat man mal nur den Solarstrom und dann kann man mal entscheiden, was weiterhin zu passieren hat. Also da gibt es eine gewisse Intelligenz drin, die den Satelliten Notfall steuert, sollte irgendwas komplett schief gehen.
Okay, und wie weit seid ihr jetzt da? Wo steht der da jetzt?
Naja, also derzeit haben wir jetzt einmal auf einer relativ großen Platine fast das komplette Energiesystem aufgebaut und an dem basteln wir jetzt gerade so rum. Also wir gehen jetzt da Komponente für Komponente durch. Derzeit sind wir noch einer der wichtigsten Teile, das sind eben die Chips, die Akkus vor Unterspannung schützen, vor Übertemperatur und so weiter. Also diese Akkus, die überwachen die Akkus die ganze Zeit und schalten ab, sollte irgendein Zustand erreicht werden, der für die Akkus nicht okay ist oder nicht gut ist. Sobald das stabil und gut läuft, können wir anfangen, einmal die Ladekreise der Solarzellen zu testen, weil eben die laden natürlich dorthin und wenn dann der Akku spinnen würde, kann ich vorher leider nicht testen. Und dann werden wir uns einfach so durcharbeiten, bis hin zu den Schaltreglern, die dann im Endeffekt die Spannungen für die Verbraucher machen. Und dann schauen wir mal, ob das alles miteinander funktioniert, weil es könnte zum Beispiel auch sein, dass die Ladekreise super stabil laufen und auch die Batterieüberwachung, weil sobald die einen starken Verbraucher draufschaltet, auf einmal fängt das wieder zu schwingen an. Das muss man also erst testen und muss man halt überprüfen, wie man das entkoppeln kann und ob das so laufen wird, wie wir uns das vorstellen. Vor allem auch über den gesamten Temperaturbereich, das ist wahrscheinlich das Schwierigste dann noch. Also wenn es jetzt schon instabil ist bei Raumtemperatur, kann man davon ausgehen, dass sich das bei 80 Grad plus oder minus 40 Grad auch nochmal anders verhält und das muss man auf alle Fälle dann auch noch testen.
Das heißt, das sind die nächsten Dinge, die so anstehen.
Genau, ja.
Ja, na super. Ja, was ich noch so erzählen kann, was sich so auf der Seite des Künstlerischen und des Produzierens und so irgendwie tut, ist, weil er ja noch nicht fertig ist und weil es alles viel länger dauert, hat sich das alles ein bisschen verlangsamt, gell? Und hat sich also so die Kommunikation drüber ein bisschen verlangsamt, weil wir irgendwie irgendwann beschlossen haben, es ist vielleicht klüger, jetzt mal wirklich in Ruhe an den Dingen zu arbeiten, zu schauen, dass wir es fertig kriegen und dann den nächsten größeren Schub an Energie zum irgendwie weitere Leute einbinden, die jetzt gerade was künstlerische Projekte anbelangt und so, das wieder zu machen. Aber eine Geschichte gibt es schon, die wir jetzt im Sommer machen und das freue ich mich auch schon sehr, das wird dann im August sein. Und zwar sind wir eingeladen worden zum Reheat Festival, das ist am Kleilehof im Burgenland. Das machen ein paar Leute hauptsächlich aus Wien gemeinsam, die vor allem so aus dem Bereich der zeitgenössischen Musik und experimentelle Musik kommen. Und die machen schon seit etlichen Jahren da im Burgenland. Das ist wirklich, ich war noch nie dort, aber so wie ich es beschrieben gekriegt habe, bis da steht einfach dieser eine ehemalige Bauernhof und da ist rundherum nichts sonst. Also Landschaft und Pflanzen und Lebewesen und so, aber keine anderen Menschen, die dort leben. Das heißt, man kann recht laut sein. Und man kann alle möglichen Experimente dort durchführen, die vielleicht so in der Stadt dann doch ein bisschen komplizierter wären. Und die haben uns immer eingeladen, einen Workshop zu machen, also wenn wir wieder Satellitenfischen gehen und hat mit den Daten, dass Satellitenfischen heißt, dass man mit einem mobilen Empfangsgerät und einer Antenne einfach unterwegs sind in der Gegend und mit vorher also mit vorberechneten Positionsdaten von Satelliten dann wissen, wo die sich in etwa befinden und dann halt diese Sounds irgendwie wieder auffangen können und nutzen das natürlich schon, weil da kommen doch ganz viele Leute irgendwie so aus dem experimentellen Kunstbereich hin, um das auch, um den Mozart wieder ein bisschen unter die Leute zu bringen. Das ist dann am 24. August. Da werden wir dann vielleicht, also danach werden wir auf jeden Fall drüber davon erzählen, wie das so war. Und vielleicht ergibt sich auch noch die Gelegenheit, dass wir da vorher nochmal was erzählen, was da so passieren kann im Detail. Ja, sonst gibt es im Moment, was ich so weiß, keine Neuigkeiten. Aber es ist jetzt auch ein bisschen so, jetzt kommt der Sommer, gell, und es werden ja doch, wenn sich doch auch so jetzt in der Stadt für uns ein paar Dinge ändern mit Umziehen, sowohl die Eska als auch der Realraum verlassen das Haus in der Jakoministraße. Und das wird einfach bedeuten, dass wir da jetzt einiges an Veränderungen eben haben und Umstellungen haben. Und wir werden aber trotzdem weitermachen.
Natürlich,
ja. Natürlich, genau. Okay, ja, danke fürs Update.